Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Podcast. Das Fahrtenbuch, das ist ja permanent im Visier der GPLB-Prüfungen. Und darum geht's heute. Was muss man beim Fahrtenbuch berücksichtigen? Worauf wird geachtet bei Prüfungen? Wann ist es vollständig und welche Tricks kann man so anwenden? Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica Garmani-Hofer von der Hofer-Leitinger Steuerberatung. Hallo Jessica.
Hallo Simone.
Vielleicht ganz kurz einen allgemeinen Überblick zum Fahrtenbuch. Warum ist das so stark im Visier von GPLB-Prüfungen?
Genau, also so ganz grob gesprochen kann man sagen, dass wenn man irgendwelche abgabenbegünstigten Ansprüche eben geltend machen möchte oder in Anspruch nehmen möchte, dann muss man das immer entsprechend dokumentieren. Und für einige abgabenbegünstigte Ansprüche, wie zum Beispiel eben das Kilometergeld, brauche ich eben ein Fahrtenbuch.
Gut, und da kommt es aber immer in der Praxis zu häufigen Fehlern, oder?
Genau, also es gibt einfach strenge Voraussetzungen, die so ein Fahrtenbuch erfüllen muss. Die Basics sind jetzt einmal, also was ein Fahrtenbuch überhaupt ist. Es ist einmal eine schriftliche Dokumentation, welche Strecke mit einem bestimmten Fahrzeug zurückgelegt wird und welcher Anlass eben dem zugrunde liegt. Da achten eben Prüfer drauf, dass ein Fahrtenbuch übersichtlich, korrekt und zeitnah geführt wird, dass Änderungen nicht so einfach vorgenommen werden, also dass man dann nicht im Nachhinein irgendwie das quasi auffrisiert, so ein Fahrtenbuch. Also wenn Änderungen in einem Fahrtenbuch vorgenommen werden, dann müssen auch diese Änderungen nachvollziehbar sein und warum man das eben gemacht hat, das sind so die grundsätzlichen Themen.
Okay, und ob das jetzt digital oder nicht digital auf Hardcopy geführt wird, das ist egal, oder?
Das ist grundsätzlich egal, da haben wir eh auch noch einen eigenen Punkt dann dazu.
Okay, und ist jetzt ein Fahrtenbuch überhaupt notwendig?
Ja, dazu kommen wir eh auch im Detail noch. Ganz grob eben kann man dazu sagen, dass eben wenn man eben diese Abgabenbegünstigungen haben möchte, das eben dokumentieren möchte, für bestimmte Ansprüche ist es verpflichtend, zum Beispiel beim Minisachbezug, und bei anderen Dingen braucht man einen Nachweis und dieser Nachweis wird eben meistens ein Fahrtenbuch sein, selbst wenn das Fahrtenbuch eigentlich nicht genau als Voraussetzung dafür genannt wird. Und die Konsequenzen eben, wenn man die Nachweise nicht erbringen kann, können eben einfach sehr teuer für den Arbeitgeber sein, weil fordert ein Prüfer eben bei einer Abgabenprüfung bei der sogenannten GPLB ein Fahrtenbuch an und stellt eben Mängel fest, kann es dazu führen, dass ein Kilometergeld beispielsweise abgabenpflichtig wird oder der halbe Sachbezug nicht anerkannt wird.
Das heißt, bleiben wir vielleicht gleich beim Thema, worauf jetzt Prüfer speziell achten. Ja. Was sind so die Prüfungshighlights?
Ja, also ein korrektes Fahrtenbuch, wo wir eben dann nachher noch hören werden, wann man das eben definitiv braucht, muss quasi 7 Punkte beinhalten. Und das ist einmal das Kennzeichen des benutzten Kfz, die Angabe des Reisetages, also ein Datum, den Abfahrts- und Abfahrts- und Ankunftszeiten, Ausgangs- und Zielpunkt der Reise, also der Reiseweg, den Zweck der beruflichen Fahrt, Anfangs- und Endkilometerstand, und es muss auch im Gegensatz beispielsweise zu Arbeitszeitaufzeichnungen definitiv unterschrieben werden.
Okay, das klingt aber sehr aufwendig, oder?
Das ist sehr aufwendig, deswegen ist es in der Praxis auch einfach sehr unbeliebt. Einerseits tendieren viele dazu, dass man es schriftlich macht, dann ist es sehr aufwendig, aber die schriftlichen Aufzeichnungen haben mehr oder weniger halt den Vorteil, dass man da schon ein bisschen auch drauf Einfluss nehmen kann, und viele wollen eben kein GPS etc. im Auto haben. Dann würde man sich natürlich einiges an Aufzeichnung oder einiges an Arbeit ersparen, weil dann einfach viel digital mitläuft.
Aber gibt es jetzt noch Möglichkeiten, diese Aufzeichnung ein bisschen zu vereinfachen?
Ja, leichte Vereinfachungen. Also man muss ja eben diesen Reisezweck beispielsweise angeben. Da ist es natürlich möglich, dass man mit Abkürzungen arbeitet, weil es ansonsten einfach wirklich auch sehr also sehr viel Information ist, die man da mitschreiben muss. Beispielsweise arbeiten ja wir in der Steuerberatung mit Klientennummern und da spricht dann eben natürlich nichts dagegen, dass man diese Klientennummern quasi als Reisezweck hinterlegt. Und wenn man aber solche Abkürzungen verwendet bei Klienten oder auch für bestimmte Tätigkeiten, dann muss man natürlich diese Abkürzungsliste dem Fahrtenbuch auch beilegen.
Und muss man jetzt den Reiseweg auch ganz im Detail definieren und hinterlegen, oder?
Ja, eher ja. Also wenn man eben da mit diesen handschriftlichen Aufzeichnungen und nicht mit einem GPS arbeitet, dann muss man auch den Reiseweg dokumentieren. Beispielsweise würde es nicht reichen, wenn man von Graz nach Wien zum Beispiel fährt, dass man eben Graz-Wien ins Fahrtenbuch schreibt, sondern man muss dazu vermerken, hat man die Autobahn genommen oder die Schnellstraße genommen, oder wenn eben eine ungewöhnliche Fahrtstrecke genommen wird, weil es zum Beispiel einen Unfall gegeben hat, dann muss man auch das dokumentieren.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Kommen wir vielleicht jetzt noch einmal, du hast anfangs erwähnt, dass es quasi spezielle Anwendungsfälle gibt für ein Fahrtenbuch. Also wann jetzt da definitiv ein Fahrtenbuch geführt werden muss und ja, wann man eigentlich jetzt keins braucht.
Ja, also es gibt quasi, kann man sagen, drei Anwendungsfälle für eine Fahrtenbuchnutzung. Das sind einmal Firmenfahrzeuge, die privat genutzt werden, Firmenfahrzeuge, die nicht privat genutzt werden, oder private Fahrzeuge, wo man eben ein Kilometergeld dafür haben möchte, weil man eben ein privates Fahrzeug für dienstliche Zwecke verwendet. Vielleicht eben zu diesem ersten Punkt, Firmen-Pkw mit Privatnutzung. Innerhalb von diesem Punkt muss man drei Anwendungsfälle quasi wieder unterscheiden. Also das ist eben der Fall, dass ich als Mitarbeiter ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt bekomme und das eben auch privat nutzen darf.
Da fällt dann Sachbezug an,
genau,
oder?
Genau, da fällt grundsätzlich eben Sachbezug an. Möchte ich das unlimitiert privat nutzen, nennt man das dann vollen Sachbezug, der mir angesetzt wird, dann brauche ich natürlich einmal kein Fahrtenbuch.
Mhm.
Dann gibt es aber auch noch den halben Sachbezug. Das bedeutet, ich nutze mein Fahrzeug nur für maximal 6.000 Kilometer pro Jahr privat. Und dann muss ich eben diese 6.000 Kilometer in irgendeiner Form nachweisen. Und das wird in der Regel mit einem Fahrtenbuch sein. Da gibt es auch andere Meinungen oder auch andere Möglichkeiten, zu denen kommen wir noch. Aber in der Regel wird es ein Fahrtenbuch sein, weil wie soll ich sonst diese 6.000 Kilometer private Nutzung nachweisen?
Aber da geht es jetzt nur darum, dass man nur die privat gefahrenen Kilometer nachweisen muss, nicht die dienstlich
gefahrenen. Ja, irgendwas von beiden muss man eben. Okay. Also in der Regel wird es sogar so sein, dass man die beruflichen genauer aufzeichnet und die Differenz dann sozusagen die privaten ergeben, weil die meisten Dienstnehmer nicht aufschreiben wollen, wo sie quasi privat gewesen sind. Also in der Regel ist es dann so, dass man die beruflichen Fahrten aufzeichnet, dann hat man einen Gesamtkilometerstand und die Differenz ergibt eben dann privat und die dürfen eben beim halben Sachbezug 6.000 Kilometer pro Jahr nicht überschreiten. Und da eben könnte der Nachweis auch anders erfolgen, aber in der Regel wird es ein Fahrtenbuch sein. Im Gegensatz zum Minisachbezug, der in der Praxis eh sehr selten vorkommt.
Was ist das genau?
Da ist es so, dass man beim Minisachbezug, der ist eben noch einmal weniger als der halbe Sachbezug, und da macht man eine Vergleichsrechnung und schaut, wie viel private Kilometer bin ich gefahren. Den Wert multipliziert man mit 50 Cent und ergibt dieser Wert weniger als die Hälfte des halben Sachbezugs, dann kann man eben diesen Wert ansetzen.
Aber auch das muss man nachweisen.
Und da, genau, und da ist es so, dass da zwingend ein Fahrtenbuch geführt werden muss, und zwar über die privaten und über die beruflichen Fahrten. Also das ist eben ein bisschen anders als beim halben Sachbezug. Da sieht das Gesetz quasi vor, dass ein Fahrtenbuch wirklich jedenfalls notwendig ist.
Okay, und dann gibt es natürlich noch den zweiten Fall, Firmen-Pkw ohne Privatnutzung. Das heißt, wenn man jetzt ein Firmenauto wirklich nur für berufliche Zwecke nutzt.
Genau, da ist es eben so, dass das sehr häufig vorkommt und das sieht ja auch jeder Prüfer, sieht ja bei der Prüfung, wie viele Firmenfahrzeuge gibt es im Firmenvermögen und dann wird eben geschaut, gibt es da volle Sachbezüge, halbe Sachbezüge oder keine, dann gibt es für diese Firmenfahrzeuge eben keine Sachbezüge, dann muss ich eben glaubhaft machen als Arbeitgeber, dass die eben wirklich nur beruflich genutzt werden. Da gibt es wiederum keine Bestimmung, die sagt, ich muss ein Fahrtenbuch führen, aber ich muss halt irgendwie dokumentieren, dass es eben keine Privatnutzung gegeben hat.
Was wären das so beispielsweise beim Installateur, der einen Kastenwagen hat, oder?
Zum Beispiel, genau, aber selbst, also da ist es so, dass eben wenn das eher Fahrzeuge sind, die man normalerweise eh nicht gern sozusagen privat nutzt, eben so Busse mit einer Werkstatt oder so hinten drinnen, dann ist es jedenfalls ein Indiz, das dafür spricht, dass es nicht privat genutzt wird. Dann sollte man auch entsprechend dokumentieren, wo diese Fahrzeuge am Abend abgestellt werden. Ein Schlüsselbrett, das wären eben die Indizien, die dann dafür sprechen, dass nur eine berufliche Nutzung vorliegt. Indizien, die eben wieder dafür sprechen würden, dass schon eine private Nutzung vorliegt, ist eben, dass die Dienstnehmer möglicherweise keine privaten Fahrzeuge haben, dass der Arbeitsort schwer erreichbar ist, dass eben viele Montagetätigkeiten vorliegen. Das sind dann eben die Punkte, die der Prüfer sozusagen sich anschaut und sind Indizien da dafür, dass eine private Nutzung vorliegt, dann kann der Prüfer eben einfach Erhebungen durchführen.
Aber wie schaut das jetzt zum Beispiel aus? Bleiben wir bei dem Beispiel Kastenwageninstallateur. Ja. Der fährt jetzt da von seinem letzten Diensteinsatzort nach Hause.
Ja.
Gilt das dann auch schon als private Fahrt, weil er quasi vom Arbeitsort heimfährt und am nächsten Tag hat er vielleicht ganz früh wieder einen Termin beim Kunden und dann fährt er nicht ins Büro, also nicht in die Dienststelle, sondern halt die Redissima von zu Hause zum Einsatzort?
Ja, wenn der Einsatz quasi im hauptsächlichen Interesse vom Arbeitgeber ist, weil er sich dadurch eben weitere Fahrten bzw. Zeiten eben vom Mitarbeiter quasi erspart und es wirklich ein Montagefahrzeug ist, dann wäre die direkte Fahrt nach Hause kein Problem. Es ist aber gerade bei solchen Dingen dann in der Praxis führt es dann oft doch wieder zu Schwierigkeiten, weil dann die Prüfer sagen, ja, aber am Heimweg ist es dann sehr wahrscheinlich, dass er, keine Ahnung, Kinder von der Schule abholt oder doch private Einkäufe erledigt. Also wenn ich wirklich sage, das Auto wird ausschließlich beruflich genutzt, dann würde ich definitiv empfehlen, die Autos immer im Betrieb abzustellen, weil ich ansonsten als Arbeitgeber mir einfach schwer tue, zu überprüfen, ob der Mitarbeiter eben dann nach der Arbeit wirklich keine privaten Fahrten durchführt, sondern wirklich nur von der Baustelle nach Hause fährt. Also das sind dann genau die Fälle, die in der Praxis dann doch wieder zu Problemen führen.
Und prinzipiell Fahrtenbuch schadet so gesehen nie.
Genau.
Und der dritte Fall, den du erwähnt hast, war ja privater BKW, das auch eben oder der auch dienstlich genutzt wird und dass man quasi als Mitarbeiter Kilometergeld schreibt.
Genau. Wenn ich eben mit meinem privaten Fahrzeug Dienstreisen unternehme, dann werde ich ein Kilometergeld eben dafür haben wollen. Und da ist es so, dass ich grundsätzlich diese Fahrten eben irgendwie auch dokumentieren muss, sind das Fahrten, die nur gelegentlich vorkommen und eben ein relativ geringes Kilometergeld ausbezahlt wird, sind quasi so Einzelnachweise, also Zettel, die aber auch diese Voraussetzungen vom Fahrtenbuch enthalten, jedenfalls ausreichend. Habe ich aber einen Mitarbeiter, der regelmäßig sein privates Auto für Dienstreisen verwendet, dann brauche ich auch dieses Fahrtenbuch. Also wirklich, also Fahrtenbuch bedeutet ja eben nicht Zettel, weil da hätten wir ja wieder, dass ich das sehr einfach quasi einzelne Zettel austauschen kann, sondern Fahrtenbuch bedeutet eben wirklich Buch. Und das bräuchte ich dann eben auch, wenn wirklich regelmäßig Kilometergeld ausbezahlt wird.
Und betrifft es jetzt das Fahrtenbuch nur den BKW oder zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dem Motorrad unterwegs bin oder mit dem Fahrrad, kann ich da eigentlich auch ein Fahrtenbuch schreiben?
Ja, da könnte man auch ein Fahrtenbuch schreiben. Da gibt es eigene Kilometergeldsätze für Motorrad und auch für Fahrräder.
Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir mal einen guten ersten Überblick über das Thema Fahrtenbuch bekommen. Natürlich erschöpft sich dieses Thema weit, weit mehr. Das heißt, es sind natürlich noch einige Fragen aus der Praxis dazu offen, genau, die wir aber ganz gerne im zweiten Teil beantworten.
Sehr gerne.
Jessica, wenn es jetzt zum Thema Fahrtenbuch, zu dem allgemeinen Überblick jetzt Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Am besten per E-Mail unter graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und ihr könnt natürlich eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Jessica weiter. Dann vielen Dank an dich.
Danke.
Freue mich schon auf Teil 2 und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.